my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest vom 25. Februar 2016, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Großes Rasthaus jetzt, Kundgebung am DGB-Haus am Samstag. Versprochen gebrochen, Medinetz fordert von Landesregierung endlich die Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Und Entscheidung über Freiburger Sozialticket erst am 10. Mai. Aber zunächst die Fokus Südwest Nachrichten. Grün-Rot schiebt Familien nach Serbien und Mazedonien ab. Von der 6. Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan in diesem Jahr waren an diesem Donnerstag, den 25. Februar, insgesamt 76 Personen betroffen. Da laut Regierungspräsidium Karlsruhe 36 der Betroffenen unter 14 Jahren alt waren, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Abgeschobenen zum größten Teil um Familien gehandelt hat. Nach Serbien wurden 56 Personen abgeschoben, nach Mazedonien 20. 11 Personen wurden laut Regierungspräsidium direkt aus Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben, alle anderen lebten also schon länger in Baden-Württemberg. Aus Freiburg gab es keine Abschiebung. Wie bei den Abschiebungen nach Serbien und Mazedonien üblich, wurden auch viele Angehörige der besonders diskriminierten Minderheit der Roma abgeschoben. Die grün-rote Landesregierung weigert sich weiter beharrlich, zur historischen Verantwortung gegenüber dieser Gruppe zu stehen. Chancen für großes Rasthaus im Freiburger Ex-DGB-Haus? Der Pressesprecher der Universität Freiburg, Rudolf Werner Dreyer, hat gegenüber Radio Dreieckland bestätigt, dass die Universität Interesse am ehemaligen DGB-Haus in der Hebelstraße hat. Es gehe um die Unterbringung von Verwaltungseinheiten. Derzeit sei man in der Prüfung, welche Umbauarbeiten nötig wären und welche Kosten das mit sich bringen würde. Entschieden sei aber noch nichts. Da man Raumbedarf habe, schaue man sich um. Anders als teilweise kolportiert, gebe es, so Dreyer, weder von Seiten der Vermögensverwaltungsgesellschaft des DGB noch von Seiten der Universität konkrete Zusagen. Zu einem Zeitplan konnte er keine Angaben machen. Aktuell setzt sich ein breites Bündnis für die Neunutzung des Hauses als ein neues soziales Zentrum für alle ein, insbesondere für Flüchtlinge. Rechtsterror NSU Baden-Württemberg-Ausschuss stellt Protokolle seiner öffentlichen Anhörungen online. Am 19. Februar 2016 wurden die Protokolle der Einvernahmen im NSU-Untersuchungsausschuss online gestellt. Die Protokolle sind anonymisiert worden aus Datenschutzgründen, weshalb in der Öffentlichkeit agierende Polizeibeamte nicht nur die Aufzeichnung bzw. Veröffentlichung ihrer Zeugenaussagen verhindern können und nur in Form von Namensabkürzungen auftauchen, mögen die Sicherheitsbehörden selbst beantworten. Da der Abschlussbericht selbst noch nicht anonymisiert ist, muss die Öffentlichkeit noch bis März warten, bis der Bericht von 998 Seiten und die Anlagen von ca. 500 Seiten publiziert werden. Darin befindet sich unter anderem auch das Gutachten zum Handy, das von der Familie von Florian H. im Brandschutz seines Autos gefunden wurde, in der Florian H. kurz vor seiner geplanten Zeugenaussage starb.
Thank you.
Unter dem Motto »Großes Rasthaus jetzt«, leeres DGB-Haus gemeinsam mit Geflüchteten neu nutzen als selbstverwaltetes soziales Zentrum für alle, für Solidarität, gegen Ausgrenzung und rassistische Hetze, ruft ein breites Bündnis für Samstag, den 27. Februar, zu einer Kundgebung vor dem ehemaligen DGB-Haus in der Freiburger Hebelstraße auf. Über die Forderung nach einem neuen Rasthaus sprachen wir mit Fritz von Saga, dem südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung, das seit Jahren im sogenannten Mini-Rasthaus rechtliche Unterstützung für Geflüchtete organisiert.
Was steckt hinter dem Begriff Rasthaus?
Es sollte einen Ort geben für Menschen, die mit Papieren oder ohne, spielt für uns überhaupt keine Rolle, ein Ort für sie als ein Anschlusspunkt an die Gesellschaft, die ihr gibt und vor allem, um Unterstützung zu bekommen in ihren Anliegen, ohne jegliche Repression oder Furcht vor Behörden und so weiter. Die Idee, wie gesagt, ist schon länger und der Name sagt Rasthaus. Es müsste einfach ein Haus geben, das heißt, wir brauchen einen Ort, der auch natürlich Räumlichkeiten für die ganze Ideen und Aktivitäten anbieten. Wie beispielsweise Beratung in allen möglichen Fragen, Rechtsberatung, medizinische Beratung oder auch Beratung in anderen Fragen, die für die Menschen, die hier ankommen und von den offiziellen Beratungsstellen nicht ernst genommen werden, beziehungsweise ihr Anliegen wird nicht mit Augenhöhe behandelt, sondern eher von oben herab.
Rasthaus, ein Haus, das sich erstmal nur an Flüchtlinge richtet?
Das Rasthaus sollte für alle Menschen geben, die so einen Ort brauchen. Müssen nicht unbedingt Flüchtlinge sein, weil Flüchtlinge ist es einfach ein breites Begriff. Also so jeder Mensch kann ein Flüchtling sein und auch für Menschen, die jetzt ohne Papiere hier sind, die bestimmt auch geflüchtet sind aus irgendwelchen Gründen, aber trauen sich natürlich nicht als Flüchtlinge zu bezeichnen, weil sie nicht bei der Behörde auftauchen wollen.
Wie wirkt sich denn die steigende Zahl an Flüchtlingen derzeit auf das Mini-Rasthaus auf dem Greta-Gelände aus?
Da merken wir schon deutlich, dass die Anfrage höher geworden ist und das zeigt auch natürlich, dass es Lücken gibt im System. Das heißt, die ganzen Fragen, die Flüchtlinge mit sich bringen, werden nicht ernst behandelt und dann sind sie natürlich darauf angewiesen, ins Rasthaus zu kommen. Erstens, weil sie von den offiziellen Stellen keine richtige Beratung erhalten und wenn schon, dann ist sehr verzögert und vor allem auch eher nicht unterstützend, eher gegen die Menschen gearbeitet wird. Und deswegen merken wir auch sehr stark, dass die Anfrage und die Menschen, die ins Rasthaus kommen oder ins Mini-Rasthaus, ist schon sehr deutlich gestiegen.
Was lässt sich denn über die Problemlagen sagen, mit denen die Menschen derzeit zu Saga kommen? Was sind die häufigsten Problemlagen, mit denen sie konfrontiert sind?
Vor allem ein Mangel an Informationen. Die Menschen kommen hier an und kriegen überhaupt keine vernünftige Information, wie ihre rechtliche Lage aussieht. Sie werden in Lagern gesteckt, ohne jegliche Aufklärung über Rechtsfragen. Und zweitens, ihre Asylanträge werden sehr schleppend bearbeitet. Und das macht den Menschen große Schwierigkeiten und versetzt sie in große Angst, weil sie seit Monaten hier sind und keine Perspektive sehen, geschweige denn nach so längerer Zeit auf der Flucht zu sein und hier anzukommen und wieder zu warten. Das ist keine angenehme Situation und die Menschen fühlen sich sehr verunsichert.
Die Zahl an Flüchtlingen steigt. Parallel gibt es auch derzeit immer wieder eine Gesetzesverschärfung nach der anderen. Spürt ihr das in eurer Beratungsarbeit auch?
Das spüren wir schon jetzt, dass die Menschen das mitkriegen und verunsichert sind und fragen ständig nach, wie die neuen Gesetze auf sie wirken werden und vor allem mit Familiennachzug und Arbeitsverbote und so weiter, besonders für Menschen, die jetzt aus den sogenannten sichere Herkunftsländer, also die Balkanländer und so weiter, und Menschen aus Nordafrika, Marokko, Algerien und Tunesien und so weiter, die sind sehr verunsichert und natürlich wird die Lage viel schlimmer werden.
Das neue soziale Zentrum für alle, das neue große Rasthaus, soll nach Wunsch der Initiative selbstverwaltet sein. Jetzt gibt es ja auch viele städtische Angebote mit dem Fokus auf Geflüchtete und auch große Wohlfahrtsverbände machen in dieser Hinsicht einiges. Du hast schon ein bisschen mehrfach die mangelnde Beratung angesprochen. SAGA, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, legt Wert auf die Unabhängigkeit. Wieso ist diese Unabhängigkeit denn deiner Meinung nach so wichtig?
Weil das ist sehr wichtig, die Autonomie der Menschen zu respektieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Wichtig ist, für sie die Möglichkeiten aufzuzeigen und die Möglichkeiten zu zeigen, erstens nicht, weil sie das nicht selber herausfinden können, sondern weil die Sprache natürlich nicht vorhanden ist. Und wenn man neu in einem Ort ist, man braucht erstmal etwas Unterstützung bzw. Aufklärung, wie die rechtlichen Dinge hier aussehen. Aber die Entscheidung müssen sie selber treffen. Und vor allem, die Menschen müssen nicht verwaltet werden. Das heißt, sie können sich selbst verwalten. Die sind alle erwachsene, kluge Menschen und das können sie selber tun. Sie brauchen nur Räumlichkeiten, um sich zu entfalten.
Wird diese Autonomie durch städtische Verwaltung ignoriert?
Das liegt auf der Hand. Also man muss nur schauen, die Sammelunterkünfte, die sogenannte Flüchtlingsheime, man muss nur einfach sehen, dass die Menschen dort keine Freiheiten haben. Sie dürfen nicht selbst kochen in bestimmten Unterkünften und sie dürfen auch natürlich kein selbstverwaltetes Leben führen. Das heißt, alles wird von oben bestimmt und sogar die Einfahrten auch kontrolliert, wie beispielsweise in der BR hier in Freiburg. Das heißt, die Menschen haben überhaupt keine Freiheit und das sieht man einfach im Alltag und das ist ganz klar.
Das neue große Rasthaus soll Platz finden im alten DGB-Haus. Warum gerade ein Haus der Gewerkschaft?
Weil die Gewerkschaft selbst behauptet, dass sie sozial engagiert ist und vor allem auch die Flüchtlinge unterstützen möchte. Und das möchten wir einfach in der Realität sehen und nicht nur auf Papier.
Nochmal zusammengefasst, warum braucht es gerade jetzt ein neues großes Rasthaus in Freiburg?
Wir brauchen eigentlich seit vielen Jahren ein großes Rasthaus in Freiburg. Jetzt bietet sich natürlich die Gelegenheit an, da erstens das TGB-Haus leer geworden ist und seit ein paar Monaten leer steht. Die Nähe zur Hauptbahnhof und zentrale Lage in der Stadt. Und gerade jetzt, weil die Flüchtlingsanzahl gestiegen ist und es ist auf jeden Fall zu sehen, dass die Flüchtlingsanzahl nicht rückgängig wird, sondern eher mehr, weil die Kriege in vielschichtigen Gebieten noch stärker und schärfer werden und nicht das Gegenteil.
Soweit Fritz vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung zur Forderung nach einem neuen großen Rasthaus in Freiburg. Großes Rasthaus jetzt, leeres DGB-Haus gemeinsam mit Geflüchteten neu nutzen als selbstverwaltetes soziales Zentrum für alle, für Solidarität gegen Ausgrenzung und rassistische Hetze. So der Titel der Kundgebung am Samstag, den 27. Februar um 14 Uhr vor dem ehemaligen DGB-Haus in der Hebelstraße. Mehr Infos auch unter rasthaus-freiburg.org.
Ihr hörtet Fritz von der Organisation SAGA im Mini-Rasthaus in Freiburg. Aus dem Mini-Rasthaus soll nun ein großes Rasthaus werden, und zwar im ehemaligen Freiburger DGB-Haus. Um das zu fordern, findet am kommenden Samstag, den 27. Februar ab 14 Uhr eine Kundgebung vor dem Ex-DGB-Haus in der Freiburger Hebelstraße statt. In einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten Kretschmann und an alle Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg fordern landesweit Initiativen und Verbände der Medinetzbewegung und der Flüchtlingshilfen und unterstützt von der Landesärztekammer und dem Magdeburger Bund die Landesregierung auf, die Gesundheitskarte für Flüchtlinge einzuführen. Wir sprachen mit Jakob Riechers von Medinetz, Sprecher der Initiativen, über diese Forderung und über das gesprochene Versprechen von Ministerpräsident Kretschmann. Die Leistungen im Gesundheitsbereich für geflüchtete Menschen sind ja in Deutschland im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt, das diese Leistungen schon mal gesetzlich ganz stark einschränkt, eigentlich auf eine Notfallversorgung. Genau. Inwiefern kann denn so ein technisches Mittel wie jetzt eine Gesundheitskarte überhaupt grundsätzlich etwas an dieser Gesundheitsversorgung verbessern, wodurch das Asylbewerberleistungsgesetz fortbesteht?
Also erstmal ist es wichtig zu sehen, dass ja zurzeit viele Menschen auch die Behandlung, die ihnen rechtlich zusteht, gar nicht bekommen, weil die administrativen Hürden so groß sind, um überhaupt an diesen Behandlungsschein ranzukommen und die Behandlung, die ihnen auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zusteht. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass es aber auch Studien gibt, die sagen, dass die Kosten, die dadurch entstehen, dass überhaupt diese Leistungen so eingeschränkt werden, im Endeffekt zu mehr Kosten führen, weil die Krankheiten durch eine schlechte Behandlung schlimmer werden und chronifizieren und im Nachhinein die Menschen natürlich noch mehr plagen und auch die Behandlung mehr kostet. Deswegen sind wir auch langfristig auf jeden Fall für die Einführung von den normalen Gesundheitsversorgung, auch für Asylbewerberinnen.
Und inwiefern könnte die Gesundheitskarte jetzt schon zumindest ein erster kleiner Schritt sein in Richtung einer besseren Versorgung? Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass bisher das Asylbewerberleistungsgesetz noch besteht.
Genau, also zurzeit muss man sich das so vorstellen, wenn ein Asylbewerber oder eine Asylbewerberin krank ist und denkt, sie muss zum Arzt, dann muss sie zuerst zum Sozialamt gehen und da so einen Krankenschein beantragen. Und dann sitzt da im Endeffekt jemand, der Krankheit und Gesundheit nur aus seiner eigenen Erfahrungswelt kennt, eine bearbeitende Person dieser Behörde, und muss dann darüber entscheiden, ob diese Person krank ist oder nicht. Und somit gab es mehrere Fälle, in denen Menschen, die eine Behandlung benötigt hätten, auch dringend, diese verweigert wurde, weil Menschen, die kein medizinisches Grundwissen haben, darüber entscheiden mussten, ob diese Behandlung notwendig ist oder nicht. Und das würde nun mal auf jeden Fall wegfallen, weil die Personen selber entscheiden können, wann sie überhaupt zum Arzt gehen wollen.
Also mit einer Gesundheitskarte können erkrankte Flüchtlinge dann einfach direkt zum Arzt gehen und der entscheidet dann, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht, oder wie geht's dann weiter?
Genau. Die Ärzte müssen das im Endeffekt einschätzen und deswegen sind wir in diesem offenen Brief auch nicht nur Organisationen, die sich sozusagen mit Flüchtlingen beschäftigen und eine bessere Gesundheitsversorgung für die fordern, sondern die Landesärztekammer ist dabei und der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Krankenhausärzte, die sagt, dass es zurzeit so eine große Verwaltungsblase drumherum gibt, dass die wirkliche Zeit, die die Ärzte auch für diese Menschen gerne anwenden würden, für andere Dinge draufgehen.
Nun wendet ihr euch speziell eben an die Landesregierung Baden-Württemberg. Ich denke nicht nur, weil hier Verbände aus Baden-Württemberg unterzeichnet haben, sondern auch, weil der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sich besonders gebrüstet hat mit der angeblich bevorstehenden Einführung dieser Gesundheitskarten, und zwar in dem Moment, als er dem Asylkompromiss zugestimmt hat. Also das war damals nach langer Zeit wieder der ersten Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten, nämlich der Westbalkanstaaten. Da hat er sehr darauf verwiesen, dass er im Gegenzug ausgehandelt hat, dass diese Gesundheitskarte eingeführt wird und damit große Verbesserungen erzielt würden. Das ist immer noch nicht geschehen. Mit welcher Begründung?
Das ist eine Sache, die ich ganz schwer einschätzen kann. Wir haben versucht, auch von Seiten der Medinetze hier in Baden-Württemberg den Prozess zu verfolgen und haben immer weiter auch unsere Landtagsabgeordneten angeschrieben und gefragt und auch bei öffentlichen Veranstaltungen gefragt, wie sieht's denn jetzt damit aus? Es wurden uns gegenüber immer wieder Gründe vorgeschoben, wie das Gesetz sei vom Bund nicht durch oder rechtlichen Grundlagen sei noch nicht geschaffen worden. Ich kann das ganz schwer einschätzen, was da im Hintergrund überhaupt der Grund ist, warum wir immer noch nicht so weit sind. Was aber einfach wir jetzt faktisch sagen können, die Asylrechtsverschärfung, die Kretschmann im Bundesrat bewilligt hat, hat er unter anderem damit begründet, dass es dafür auch Verbesserungen gäbe für die Geflüchteten, die bereits hier sind. Und das hat er so nicht umgesetzt. Und das finden wir sehr schlecht. Insofern ist es einfach auch seine Verantwortung, dass er nicht das gemacht hat, was er vorher versprochen hat.
Es gibt ja da, du hast es schon ein bisschen angesprochen, immer das Dilemma zwischen Bundes- und Landesregelungen, und die Länder verweisen eben gerne darauf, dass sie da gar nicht so frei agieren können. Das wird wohl auch Kretschmann tun. Gibt es denn Beispiele dafür, dass Länder durchaus von sich aus auch handlungsfähig wären in Sachen Gesundheitskarte?
Genau, es gibt ja die Gesundheitskarte für alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber bereits seit über 10 Jahren in Bremen. Und auch, ich glaube, seit knapp 10 Jahren in Hamburg, die das von sich aus eingeführt haben. wo es super läuft, wo die Kosten geringer sind, weil praktisch dieser ganze Verwaltungsaufwand wegfällt, wo auch die Landesregierung von Bremen und Hamburg sagen, dass sie damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Soweit Jakob Riechers, Sprecher der Medinetze Baden-Württembergs, zu deren Forderung, dass Baden-Württemberg endlich die Gesundheitskarte für Geflüchtete einführen soll, wie es Ministerpräsident Kretschmann schon anlässlich seines Asylkompromisses versprochen hat. November letzten Jahres hieß es, Freiburg bekommt ein Sozialticket. Die Monatsregiokarte sollte für GrundsicherungsempfängerInnen, Hartz-IV-BezieherInnen und BezieherInnen von Asylbewerberleistungsgesetzleistungen 31,50 Euro statt 51,50 Euro kosten. Auch rabattierte Mehrfachtickets sollten eingeführt werden. Doch nun wird der Gemeinderat wieder einmal noch später entscheiden und eingeführt werden soll das Ticket erst zum 1. August. Wir sprachen mit Jürgen Rombach vom Runden Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze in Freiburg.
Freiburg wäre die letzte baden-württembergische Großstadt, die ein Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr einführt. Wäre. Denn das Sozialticket ist immer noch nicht da. Die Abstimmung im Gemeinderat ist nun auf den 10. Mai verschoben. Was es darüber zu sagen gibt, das wollen wir jetzt von Jürgen vom Runden Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze in Freiburg wissen. Ja, woran hakt's? Wieso ist die Abstimmung schon wieder verschoben worden?
Also ein Grund ist mit Sicherheit, dass noch darüber verhandelt wird, ob es 2x4 oder 4x4 rabattierte Einzelfahrscheine geben soll. Der zweite Grund ist mit Sicherheit, dass ursprünglich gedacht war, dass die Wohngeldbezieher mit in dem Personenkreis wären, die den Freiburg-Pass, der ja ursprünglich als Berechtigung angedacht war, mit drin waren. Dann hat man festgestellt, die sind da nicht drin. Das haben wir leider nicht geschafft damals. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch noch nachverhandelt, weil man die eigentlich mit drin haben will. Und eine persönliche Einschätzung von mir ist ganz einfach, dass es in diesem Zeitraum bis im Mai möglicherweise noch gelingt, aus dieser Front, die es da jetzt gibt, für ein Sozialticket vielleicht den einen oder anderen Stein rauszubrechen. Keine Ahnung.
Eigentlich hatte das Bündnis Sozialticket für Freiburg wohl gehofft, dass der Freiburg-Pass, der von dir schon angesprochen wurde, ausreichen sollte als Nachweis, um ein Sozialticket zu erhalten. Dem ist wohl nicht so nun. Warum nicht?
Also wenn man den als Berechtigungsausweis nehmen würde, müsste man ihn natürlich fälschungssicher machen. Der sieht ja im Moment zwar gut aus, aber den kann jeder irgendwie kopieren oder was. Das ist kein Problem. Das ist wohl auch eine Frage der Kosten. Der zweite Grund ist der, dass man befürchtet, dass wenn über ein Sozialticket mehr Nutzer diesen Freiburg-Pass holen, dass dann Anbieter, die den Freiburg-Pass als Ermäßigung anerkennen, abspringen, weil dann mehr Leute kommen zu ihren Angeboten. Das glaube ich persönlich jetzt nicht, weil beim Stadttheater gibt es für 3,50 Eintritt für den Personenkreis. Das wird auch relativ mäßig nur genutzt. Ich selber bin beim USC immer bei den Eisvögeln und ich glaube also nicht, dass da jetzt wahnsinnig viel mehr Leute kommen würden, sich den Erstliga-Basketball angucken, nur weil der Freiburg-Pass auch jetzt berechtigt für den Bezug eines Sozialtickets.
An zwei Stellen soll man das Sozialticket wohl später käuflich erwerben können, mit den nötigen Nachweisen dann. Reichen zwei Ausgabestellen in Freiburg?
Also nach meiner Auffassung ist das wieder eine zusätzliche Hürde, die man da einbaut, damit es nicht so viele Nutzer gibt. Der eine Punkt wird in der Innenstadt sein, der Service Pointer von der VAG, der andere weiß ich gar nicht genau wo. Auf jeden Fall, wie beispielsweise auch der Essenstreff oder die Tafel, wo Berechtigte kaufen können, sind die Angebote nicht da, wo sie meines Erachtens hingehören, beispielsweise Richtung Haslach, Weingarten, Stühlinger, da wo halt die Menschen, die in den Genuss dieser Angebote kommen könnten, wohnen.
Siehst du dahinter eine Taktik?
Ja, natürlich. Also wir arbeiten als Runder Tisch ja schon sehr lange an dem Thema Sozialticket und Freiburgpass. Und es war immer klar, dass Schwarz-Grün das nicht wollte und auch nicht will und, denke ich, auch Mittel und Wege sucht und hoffentlich nicht findet, um das vielleicht doch noch zu verunmöglichen.
Du hast es gesagt, du engagierst dich schon seit Jahren für die Einführung eines Sozialtickets. Wie bewertest du denn jetzt das ganze aktuelle Hin und Her um das Ticket? Bist du zufrieden mit der sich anbahnenden Lösung?
Also die Lösung ist ganz und gar nicht im Sinne dessen, was wir als Runder Tisch mal angestrebt hatten. Zum einen ist der Preis von 31,50, der ja dann mitwachsen wird mit den Fahrpreiserhöhungen, weil der Zuschuss von 20 Euro fest bleibt, zu gering. Zum anderen hatten wir ja auch immer einen größeren Personenkreis angestrebt, also nicht nur jetzt noch die Wohngeldempfänger dazu, sondern einfach eine Einkommensgrenze, so wie es beispielsweise in Frankfurt gibt, dass tatsächlich alle, die sich sowas nicht leisten können, in den Genuss kommen. Und ein Punkt, warum das jetzt möglicherweise doch kommen wird, ist natürlich auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Regelsatz, der dem Grunde nach in Ordnung ist, nur die Anteile von Mobilität, Energie und Ersatzbeschaffung von Haushaltsgeräten beispielsweise ist als zu gering erachtet worden, was natürlich noch nicht zu Handlung geführt hat, aber immerhin muss man da was tun. Und wenn jetzt die Kommunen Sozialtickets anbieten, kann der Bund ja vielleicht irgendwann sagen, ja, es reicht ja der Anteil im Regelsatz. Keine Ahnung, was die da wieder ausbaldobern. Es geht auf jeden Fall schon eine ganze Weile und die eigentlich ausstehende Anpassung an die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Regelsatzes, die ist ja jetzt auch schon längst überfällig. Die letzte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe war 2013 und die dürfte langsam ausgewertet sein.
Ich entnehme jetzt auch deinen Äußerungen zum Sozialticket, dass du nicht so ganz konform gehst mit der Euphorie, mit der das Bündnis Sozialticket für Freiburg die ganzen Nachrichten zur Einführung bewertet hatte.
Also es ist natürlich ein Fortschritt, dass es das überhaupt mal gibt und es ist eine Ermäßigung von 20 Euro. Aber es ist nicht das, was wir wollten und es ist auch immer noch für manche Leute zu viel. Man darf nicht vergessen, es gibt in Freiburg jede Menge Haushalte, die angeblich zu teuer wohnen. Das wird sich vermutlich noch verschärfen. Und die müssen schon einen Teil von ihrem Regelsatz für die Miete aufbringen, wenn die dann 31 Euro für ein Sozialticket aufwenden sollen. Das ist für manche wirklich definitiv noch zu viel. In dem Zusammenhang fällt mir auch gerade auf, also die Studie damals, mit der man das Sozialticket verunmöglicht hat, die hat ja behauptet, dass hier in Freiburg jeder schon eine Regiokarte hat. Für das kommende Sozialticket rechnet man ja mit ca. 20% Nutzern. Also das finde ich auch eine interessante Zahl und einen interessanten Zusammenhang.
Vielleicht abschließend, zum 1. August soll das Sozialticket dann wohl wirklich in Freiburg eingeführt werden. Eine Prognose, du hast schon gesagt, es gibt immer noch Überlegungen, doch noch Menschen im Gemeinderat umzustimmen. Gibt es das?
Ob es Überlegungen gibt, weiß ich nicht. Ich vermute es nur.
Eine Prognose, wird es das Sozialticket am 1. August geben?
Ich bin mal Optimist und sage ja.
Das sagt Jürgen vom Runden Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze in Freiburg. Mit ihm sprachen wir über den Stand des Sozialtickets in Freiburg.
Das war Jürgen Rombach vom Runden Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze über das Sozialticket in Freiburg, dessen Einführung sich immer weiter verschiebt. Damit geht Fokus Südwest zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 25. Februar 2016, produziert von Radio Dreieckland. Die Musik kam von Balkan Balagan. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.